ja, reinen Tisch mit Jesus machen. Im weiteren Sinne geht es heute auch um das Thema, über das ich sprechen möchte. Ich weiß nicht, wer das schon mal vielleicht an der Autobahn gelesen hat. Ich glaube, da haben sie es nicht hingeschrieben, aber ich las einen Spruch, der so richtig bittersüß ist. Wenn du mit Gott sprechen willst, dann bete. Willst du Gott begegnen, dann schreibe eine SMS am Steuer. Als ich letztens unterwegs war, Richtung Hohe Rootskopf, kam mir eine Frau entgegen. Ich war verwundert, sowas geht ja dann in Sekunden. Die fuhr und hatte ihr Handy so vor sich aufs Lenkrad gelegt und schaute aufs Handy und war auf meiner Spur. Sie sah mich also gar nicht. Und wir rauschten da bestimmt mit der Geschwindigkeit von 200 aufeinander zu. Im letzten Augenblick hat sie mal auf die Straße geschaut. Ach, da war noch die Straße und das Autofahren. Dann riss sie das Lenkrad rum. Es hätte nicht viel gefehlt und dann wäre sie einen Abhang runtergefahren. Das sind Erlebnisse, wo ich dann wiederum denke, das, was hier steht, so bittersüß das klingt, so ist es auch. Aber ich brauche nicht nur ein Handy schreiben, um morgen dem Herrn zu begegnen. Aber auch das ist nicht die einzige Möglichkeit, Gott zu begegnen, wenn man stirbt, sondern man kann auch Gott begegnen in unserem Leben. Und ich möchte heute von König David reden, der viele, viele Gottesbegegnungen hat. Aber eine ganz besondere Gottesbegegnung hatte er, man höre und staune, während der Geschichte mit Bathseba. Ungewollt und ungeplant, aber in jeder Hinsicht einschneidend für sein Leben war das, was er dort mit Gott erlebt hat. Und so einschneidend, dass wir von einem David vorher und nachher sprechen können. Und deswegen heißt auf den Einladungszettel unser heutiges Thema der neue David. Um was geht's? David war nach langen, vielen Kämpfen unangefochten Israels Führer und König geworden. Alle Feinde hat Gott ihn besiegen lassen. Israel wurde in dieser Zeit zu einem Großreich, von dem das moderne Israel heute noch träumt. Denn dieses Reich ging vom Nil bis zum Euphrat. Wenn ihr heute mal den Begriff Eretz Israel, also Groß Israel, hört, dann haben die genau den Bezug darauf, auf die Zeit von David, die Länder, die David dort erobert hatte. Der Bericht über den Ehebruch von Bathseba und dem Auftragsmord an Uriah ist eingebettet in die Schilderung des Krieges mit den Ammonitern und deren Hauptstadt, das ist heute die jordanische Hauptstadt Amman. Also, wer ein bisschen sich mit Geschichte auskennt, Jerusalem, sage ich hier das Mittelmeer, da Jerusalem und da Amman. Und die haben lange miteinander gekämpft, obwohl sie miteinander verwandt waren. Und zwischen den Berichten über den Kämpfen mit den Ammonitern, wird geistlich gesehen die eigene Schlacht in Jerusalem an der Heimatfront geschlagen und verloren. Der eigentliche Krieg für David fand genau da statt. Und er verlor. Mächtig, reich, angesehen war David geworden. Gott hat ihn groß gemacht. Und jetzt auf einmal wurde er nachlässig, faul, träge. In seinem Stolz meinte er, er könnte sich über alles leichtfertig hinwegsetzen. Für große und erfolgreiche Menschen gelten ja auch nicht mehr die Regeln wie für alle anderen. Ich darf das, ich bin etwas Besonderes. Erfolg kann in den Kopf steigen. Und da ist er ja nicht alleine, der gute David, ne? Das kennen wir irgendwie alle. Je erfolgreicher man ist, desto gefährdeter ist man, gerade auch als Kind Gottes. Irgendwie schreibt man es sich doch selbst zu, wird arrogant und stolz. Letzten Endes endet das aber in einer Katastrophe bei David in Ehebruch und Mord. Wir lesen, David schaut von oben herab, sein Palast lag höher als die restliche Stadt Jerusalem auf seine Untertanen. Er nimmt sich, was er will. In dem Fall, über den wir heute sprechen, eine Frau, die Frau eines anderen, und setzt sich über Regeln einfach hinweg. Dazu kommt noch, dass David durch seinen Erfolg und seine Macht abgehoben und einsam wurde. Niemand traute sich mehr, ihm irgendetwas zu sagen oder gar entscheidend oder entschieden zu widersprechen. Auch das ist nicht nur bei Königen so, sondern gibt es zum Beispiel auch, ich sag's mal, weil ich ein Mann bin, bei Familientyrannen, bei Firmenbossen oder Bossinnen, bei Machtmenschen, wie auch bei Gemeindeleitern. Überall da, wo Erfolg ist, sind wir gefährdet und Kinder Gottes ist noch mehr gefährdet. Frage, hat dich Gott gesegnet? Warst du erfolgreich in deinem Leben? Kannst du stolz also auf deine Ausbildung, auf deinen Beruf schauen, auf das, was du kannst und was du leistest? David war vor Gott gesegnet wie selten ein Mensch. Er ist auch gefallen wie kaum ein anderer vor ihm. Das macht deutlich, niemand ist vor schwerer Sünde gefeit, mag er noch so große Glaubenssinge errungen haben. Mag er Goliath besiegt, Heere bezogen, Schlachten im Namen Gottes geschlagen haben. Er wird in dem Moment fallen, in dem er sich vom Herrn abwendet und stolz wird. Das gilt für uns alle. Mögen wir noch so nützlich für Gott gewesen sein, mögen wir noch so fest im Glauben stehen, in dem Moment, wo Hochmut und Stolz uns einholt, stehen wir vor dem Fall. Das zeigt uns David. Und um diesen gefallenen Helden geht es in unserem Bericht. Weder Bathseba, noch Nathan, noch Joab, noch Uria sind im Fokus, sondern David. David allein, um den geht's. Er verliert die Schlacht gegen die Sünde in dem Moment, wo er meint, ohne Gott klarkommen zu können. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass selbst gesegnete Gottesmänner in tiefe Sünde fallen können, wenn sie sich vom Herrn entfernen. Dann sind sie zu aller Sünde fähig. Denn Fleisch bleibt Fleisch. Wie bei David setzt der Feind auch gerne nach Siegen an, weil wir dann zu einem zum Stolz neigen und zum anderen gern die geistliche Waffenrüstung fallen lassen. Ganz kurz ein persönliches Zeugnis. Ihr wisst ja, viele wissen, dass ich viele Jahre unterwegs war mit einer Band. Wir haben evangelisiert, missioniert. Es ging uns wirklich nicht um die gute Musik, sondern Menschen für Jesus erreichen. Und wir waren in Ostdeutschland unterwegs. Und wir haben erlebt, dass trotz Bombendrohung, trotz Polizei, Begleitschutz an dem Abend vielleicht 50, 60, 70 Menschen zum Glauben kamen. Das war auch für uns als Band ein einmaliges Erleben. Seitdem weiß ich, was Erweckung ist, weil die Menschen kamen auf uns zu und sagten, du weißt, wie Gott ist, wie komme ich zu ihm? Also nicht wir sind den anderen nachgerannt, sondern die Menschen sind uns nachgerannt. Das ist Erweckung. Und man glaubt es kaum, es war so ein gesegneter Abend voller Freude und am nächsten Tag war die ganze Band heillos zerkracht. Aber so richtig. Wir haben uns so richtig gefetzt über Nichtigkeiten. Wir haben nicht aufgepasst. Wir waren so erst glücklich und dann stolz auf unseren Erfolg. Also selbst in solchen geistlichen Dingen muss man aufpassen. Wo habe ich es her? 2. Samuel 11 und 12, da bemerke ich mich. Dort wird geschildert in einer kurzen Notiz, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in denen die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch David schickte Joab mit seinen Leuten und dem ganzen Heer Israels los. 2. Samuel 11, Vers 1 können wir es lesen. Im Winter ruhten die Kriege im Altertum, weil unter anderem eine Versorgung des Heeres damals nicht möglich war im Winter. Im Frühjahr wurden die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Aber David zog nicht mit. obwohl es damals üblich war und er die Jahre vorher immer dabei war. Warum? Krisen, dringende Regierungsgeschäfte? Nichts lesen wir davon. Die ausgiebige Mittagsruhe, lesen wir auch in 2. Samuel 11, Vers 2, deutet in eine andere Richtung. Vielleicht in die Richtung, ich habe genug gekämpft, jetzt sollen andere kämpfen. David hatte sich selbst außer Dienst gestellt, nicht auf Gottes Weisung oder alles begründet. David war zu der Zeit ca. 51 Jahre alt. Oder aus gesundheitlichen Gründen, sondern er wollte jetzt nicht mehr dienen. Noch deutlicher, er hatte keine Lust. Der Volksmund sagt sicherlich zu Recht, das kennen wir alle, Müßiggang ist aller Last der Anfang. Mit Faulheit begann der Niedergang. Mit dem nicht in seinem von Gott gegebenen Aufgabenstehen kommt die Katastrophe. Und auch das ist ein göttliches Prinzip, auch das gilt für Kinder Gottes bis heute. Jetzt was für die Techniker. Wir haben hier einen da, Simon, wenn es nicht stimmt, sag's ruhig. Ein Verbrennungsmotor, den kann man am schnellsten damit kaputt machen, wenn man einen eiskalten Motor startet und dann mit quietschenden Reifen möglichst auf die Autobahn Vollgas geht. Das mag der Motor nicht. Der mag das erst, wenn er auf Betriebstemperatur ist. Dann kann man auch Gas geben. Da kann man auch schneller fahren. Und so war Davids geistlicher Motor eisekalt. Er hatte keine Betriebstemperatur. Er war nicht im Betrieb. Er war im wahrsten Sinn des Wortes abgeschalten. Er hatte sich abgeschalten. Und so gab es einen Totalschaden. Da musste der Motor ausgetauscht werden beim Totalschaden. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal einen kaputt gefahren hat. Ich gehöre zu denen, die mal einen kaputt gefahren haben. Ich gebe es dazu. Da steht man dann an der Autobahn und guckt ein bisschen deppert, bevor man mit 210 durch die Gegend gefahren ist. Und ist peinlich, wenn alle an einem vorbeifahren, die man vorher überholt hat. Aber gut, war ein teurer Spaß. Aber so ist es auch im geistlichen Leben. Vor der Sache mit Batseba sehen wir einen David, der auch durch die ständige Herausforderung, durch die Gefahren, durch die Verfolgung, durch den Kampf hellwach war und ein geistliches Leben geführt hat. Jetzt aber, nach dem Erfolg, wo er Pause macht, träge, schläfrig, stolz und leichtfertig wurde. Vielleicht hielt er wegen seines atemberaubenden Aufstiegs viel von sich und schaute auf die anderen herunter, so nach dem Motto, ich hab's und ich mach keine Fehler. Und dieser Gedanke ist durchaus nachvollziehbar. Denken wir seine Vita mal. Die liest sich echt wie eine Erfolgsgeschichte. Mit 17 besiegte er, der einfache Hirtenjunge, aus einem unbedeutenden Ort namens Bethlehems und einer wenig einflussreichen Familie stammend, den Riesen Goliath, und da noch das letzte Kind, also der letzte, den Riesen Goliath, wurde dann erfolgreicher Offizier, dann General und Schwiegersohn Sauls. Bereits mit 30 war er König eines expandierenden orientalischen Reichs mit ungeheurer Machtfülle. Der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen. David war genial, begabt und erfolgreich, aber hat sein Herz in der Tiefe noch nicht erkannt. Und das ändert sich jetzt leider nur durch einen tiefen Fall. Der tiefe Fall Davids fängt ganz harmlos an. Übrigens fängt das immer alles ganz harmlos an. Wenn man dann so mal zurückschaut, ist ja auch das ganz harmlos. Ich bin auf die Autobahn in Darmstadt gefahren. Dann ist einer an mir vorbeigerauscht, also mir fast einen Außenspiegel abgerissen hat. Und dann habe ich mir gedacht, dem zeige ich mal, was ein Gaspedal ist. Und dann haben wir uns halt auf der Autobahn, war ja vierspurig, haben wir mal gezeigt, was im Motor steckt. Besser wäre warm gewesen, der Motor. Nochmal. Also bei David. Scheinbar hat er nichts zu tun. Eigentlich jede Menge, schließlich kämpfte das Heer, Joab an der Spitze gegen die Ammoniter. Er schlief viel und langweilte sich. Es begab sich, dass er abends vom Lager aufstand. Schläft also tagsüber, vielleicht hat er auch nachts gebechert. und sich dann auf dem Palastdach hin und her bewegte oder er ging, sagt es da die Bibel. David schläft, aber der Teufel nicht. Er ist hellwach, sieht seine Chance, den König des auserwählten Volkes zu Fall zu bringen. Er hat auf diesen Moment lange gewartet und vorbereitet. Satan ist immer vorbereitet, wenn wir nicht wachsam sind. Immer. Wir werden permanent von ihm beobachtet. Er sucht immer Schwachstellen in unserem Leben. Und wenn wir nicht aufpassen, tritt er zu. David zu Fall zu bringen, war nicht nur eine Sache eines individuellen Fehltritts, eines Einzelnen, sondern hier spielen Gottes Gedanken und Heilspläne mit Israels in die Heilsgeschichte der Welt hinein. Gott sollte und soll es bis heute ein Licht für alle Völker sein, Sacharja 49, Vers 6, und Gottes Herrschaft Modell darstellen. Und dies galt und gilt besonders für den gesalbten und von Gott erwählten König. Im Übrigen, diese Aufgabe haben jetzt wir. An uns will Gott zeigen, wie er Menschen zurechtbringt. Damals Israel, heute die Gemeinde. Also das ganze Thema ist für uns hochaktuell. Denn Gott hat übrigens keine anderen Boten außer uns. Die Bibel sagt, wenn wir ihn nicht bezeugen, dann müssen die Steine schreien. Das ist unsere Verantwortung und da kommen wir auch nicht raus. David zu Fall zu bringen, hatte auch wegen seiner Vorbildfunktion und seiner enormen Bedeutung für das geistliche Leben Israels große Bedeutung. Das wissen wir ja im Nachgang. Nach David kam ja ein König nach dem anderen, war das ein frommer Mann, ging es dem Volk Gottes gut und das Volk ist Gott nachgefolgt, war es aber ein Loser, dann hatten sie einen Haufen Götter in Israel. War immer vom König abhängig. Es ist kein Wunder, dass David in seinem geistlichen Trägheit und Faulheit das Einfalltor der Lust seiner Augen maximal aufsperrt, als er einen entsprechenden Reiz durch die badende Bathseba bekam. Geistlich lustlos zog eine andere Lust ein. Und da kommt jetzt aber ein Satz, der für uns alle gilt, nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Wo wir Gott aus unserem Herzen verbannen und irgendwo anders hinstecken, füllt uns schnell andere Dinge aus. Anderes wird uns wichtig. Wenn Gott nicht an erster Stelle steht, wird uns anderes wichtig. Das ist so. René und ich, wir haben uns heute Morgen hier getroffen, haben zusammen gebetet und da haben wir auch drüber gesprochen. Stillstand im geistlichen Leben bedeutet immer Rückschritt. Ob uns das passt oder nicht. In dem Augenblick, wo wir meinen, jetzt haben wir es gepackt und schmeißen den geistlichen Riemen runter, steht die Maschine. In geistlichen Dingen gibt es keine Pause. Also, David sieht vom Dach aus eine Frau baden und die Frau war von schönem Aussehen, anscheinend hat er noch sehr gute Augen gehabt, denn eine Brille hat er nicht gehabt. Also er sieht dann da runter und sieht die da auf dem Dach baden und David sandte hin, erkundigt sich nach der Frau und man sagt ihm, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da hätte sich der David ja sagen können, Finger von. Nein, was macht er? Er sandte Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm, er lag bei ihr, das heißt, sie haben miteinander geschlafen und sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Das ist eine wunderschöne Umschreibung der Bibel, dass die Frau gerade ihre Tage hatte und damit wird klar, dass eine vorige Schwangerschaft nicht möglich war. So einfach geht also Ehebruch. Die heutige westliche Gesellschaft würde vielfach sagen, na und? Aber hier werden zentralste Gebote Gottes, Gebote der Liebe und des Gehorsams übertreten. Und das vom Führer des Gottesvolks, vom gesalbten und gesegneten Herrn. Aber das ist erst der Anfang, es kommt schlimmer. Wer einmal anfängt, der Sünde Raum zu geben, das wird immer schlimmer. Das ist wie ein Reißverschluss, der sich aufzieht. Und jetzt kommt es Ach und Weh. Gott schiebt gleich einen Riegel vor. Oh Schreck, sie ist schwanger. Auch das könnte man ja als Weckruf Gottes im Leben Davids ansehen. Er könnte seine Fehler bekennen und dann wäre es gut gewesen. Aber David lässt diese Chance verschreiten. Jetzt wird es richtig teuflisch. Zunächst lesen wir vom Versuch, Uriah das Kind als Kuckuckskind unterzuschieben. Und dann, als dieser Versuch gescheitert ist, kommt es zum Mordplan. Das ist Kapitel 11, 4 bis 14. Die Frau ist schwanger und der David lässt den Uriah holen, schreibt dem Joab, schick mir den Uriah, dann macht er ihn betrunken, dann versucht er nach Hause zu schicken und dann ist der Uriah auch noch ein Kriegsheld und ein ganz konsequenter Mann. Ausgerechnet an so ein Vorbild gerät David, einen gottesfürchtigen, konsequenten Mann, der nicht den Luxus, das Zusammensein mit seiner Frau genießen wollte, solange seine Kameraden auf dem Schlachtfeld kämpfen und sterben. Gott hält mit Uriah David einen Spiegel vors Gesicht und sagt ihm, so solltest du sein. Und wie das mit diesen Spiegeln so ist, mit den Vorbildern so ist, die hasst man eigentlich am meisten. Wenn sie alle nur mies wären, aber Vorbilder, so solltest du eigentlich sein, weg damit. Und so handelt auch David. Erneut überfährt David Gottes rote Ampel und gibt dem Joab den Auftrag, schick den mal an die Front, wo es am heftigsten tobt, und dann zieh alle anderen zurück, dass der Urias da alleine steht und dann werden die Ammoniter den schon abwürgen. Haben sie auch gemacht, der Urias fällt im Krieg. Und dann kommentiert David echt fies. Ohne Gewissenbissen. Und schreibt oder sagt dem Joab eine Nachricht, so sollst du Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Dazu ist fast nichts mehr zu sagen. Steht in Vers 25. Ausgerechnet Joab, der zweifache Mörder, wird sein Komplize in dieser Sache. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum David bis zu seinem Lebensende Joab für seine Morde nicht zur Rechenschaft zieht und Salomo die Sache überlässt. Wir erinnern uns daran, dass dann Salomo den Joab zur Rechenschaft zieht und umbringen lässt. Und jetzt könnte doch alles gut werden, oder? Der Schein ist gewahrt. David heiratet, ist ja ein toller Kerl, Batseba, nach kurzer Trauerzeit kannst die Witwe nicht unversorgt lassen und siehe da, sie wird auch gleich schwanger und bekommt eine Frühgeburt. Na, das gibt's schon mal, aber Gott gibt keine Ruhe. Denn dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hat, lesen wir in Vers 27. Und jetzt kommt auch etwas, was wir auch alle kennen. Auch David war nicht glücklich. Er hat über viele Monate eine gestörte Gottesbeziehung. Seine Sünde bedrückt ihn, macht ihn schwer zu schaffen. Rückblickend beschreibt er seine Gefühlslage so. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch meine tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Lesen wir im Psalm 32, 3 und 4. Das klingt fast nach Depression. Er hat alles erreicht, hat alles versteckelt. Nur der Joab, auch ein Killer, ist sein Komplize. Und doch ist er total unglücklich. Kennen wir das mit dem Unglücklichsein? Ist es vielleicht etwas, weil wir etwas getan haben oder nicht tun wollen, was Gott von uns will? Das lässt sich ist hier zu prüfen. Und David hat keinen Mut und keine Kraft zum Bekenntnis. Und jetzt kommt Gott ihm entgegen. Und Gott hilft ihm, durch Nathan. Und das ist spannend, wie Gott ihm hilft. Und so will Gott uns auch helfen. Gott hat alles vorbereitet. David muss unten durch leiden, aber jetzt naht die Erlösung in Gestalt Nathans, den der Herr sandte. Nach vielen, vielen Monaten, wo der David nicht mehr hochkommt, und ich kann mir vorstellen, dass seine ganze Lebensfreude weg war, der hat keinen Spaß mehr gehabt, auf dem Dach zu spazieren. Und vermutlich lag er im Bett und konnte nicht schlafen. Auch diese Stunden kennen wir. Da erlöst ihn der Herr. Was lernen wir daraus? Satan versucht es böse zu machen, der Herr aber gedachte es gut zu machen. Und wie tut er das? Nathan erzählt ihm eine fiktive Geschichte von einem hartherzigen, geizigen, reichen Mann, der das einzige Schäflein eines Armen brutal nimmt, um einen Gast zu versorgen. David spricht als oberster Richter Israels ein hartes Urteil und unbewusst sein eigenes Todesurteil. Da geriet, so lesen wir es, David in große, auf Hebräisch überaus großen Zorn oder aber in Rage über den Mann. So wahr der Herr lebt, schwört David, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfaltig bezahlen, weil er solches getan und kein Barmherzigkeit geübt hat. Lesen wir in 2. Samuel 12, 5 und 6. Das ist schon seltsam. Dreck am Stecken macht besonders hart anderen gegenüber. Unbarmherzig anderen gegenüber. Uninteressiert auf das Leid anderer. Null. David erregt sich. Wir könnten fast sagen, regt sich künstlich auf. Und jetzt kommt die ganze göttliche Vollmacht und ich gestehe, dass ich da den Nathan bewundert habe, immer wieder bis heute. Der sagt dann, in der Vollmacht Gottes, dem David, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und das sagt er dem mächtigsten Herrscher in dieser Zeit, in dieser Gegend. Die zwei kannten sich ja vorher. Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israels und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, der Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammons. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtest und die Frau Urias, des Hethiters, genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lass aus deinem eigenen Haus Unglück über dich entstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Das ist schon harter Tobak für den David. Aber auch wie eine Erlösung. Endlich ist es raus. Endlich ist es ausgesprochen. Endlich kommt das reinigende Gewitter. Und da wird deutlich, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und zwar, wie er darauf geistlich, wunderbar geistlich reagiert. Gott hat einen Volltreffer durch sein Wort gesetzt und David weicht nicht aus. Er redet sich nicht heraus, warum muss die Frau auch nackt in der Öffentlichkeit baden? Oder ich hatte eine schwere Kindheit und war in meiner Familie nicht anerkannt, war ja immerhin der Jüngste und der Kleinste und musste auf der, die anderen haben gefeiert und er musste auf die Herde aufpassen. oder ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung aus der furchtbaren Zeit der Verfolgung durch Saul, oder. Wir haben ganz, ganz viele Ausreden. Macht David nicht. Das macht den Unterschied zwischen einem geistlichen und einem ungeistlichen Gläubigen aus. David, keine Ausrede. Er sucht nicht die Schuld bei irgendeinem anderen oder bei den Umständen, sondern als echtes Zeichen oder als Zeichen echter Buße bei sich. Er wusste sofort, genau so ist es. Ich bin der Mann. Ganz nebenbei bemerkt, steht David hier gleichsam als Vertreter der ganzen Menschheit vor Gott. Wir alle sind der Mann, der gegen Gott gesündigt hat. Psalm 51 lesen wir seine Haltung deutlich. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt doch, mein Wesen ist durch und durch von meiner Sünde geprägt. Ist ein tiefes Erschrecken über sich selbst. Ich kann Kriege gewinnen, Goliath besiegen, aber diese unheimliche Kraft und Macht in mir selbst nicht, Herr, erbarm dich. David erkannte das jetzt viel tiefer und klarer. Ich brauche Hilfe, ich brauche Gnade, Veränderung von außen vom Herrn. Er sagt, ich habe nicht nur einzelne, auch schwere Sünden begangen, sondern ich bin als Ganzes mit meinem bösen Herzen vor dir nicht. Ich kann mit meinem ganzen Herzen, mit meinem bösen Herzen vor dir nicht bestehen. Und damit ist er genau in der Nachricht des Neuen Testaments, von denen Jesus in seiner Abschiedsrede spricht, dass der kommende Heilige Geist von Sünden überführen wird. Johannes 16, Vers 8. Ach, was bin ich so betrübt, wenn so viele über den Geist Gottes sprechen, den sie angeblich haben und dem sie folgen, aber ihre Sünde wollen sie nicht erkennen und bekennen. Als der Herr mir begegnet ist, hat er mir als allererstes meine Schuld deutlich gemacht. Und nicht, was ich für ein toller Typ bin. Etlichen in unseren Gemeinden, wo auch immer ich hinkomme, haben eine solche grundlegende Erschütterung und das vom Geist überführt werden noch gar nicht erlebt. Sie sind gläubig, sie sind gerettet, aber dieses Erkennen, zutiefst böse und verdorben zu sein, das haben viele noch nicht erkannt. Wir haben in unseren Gemeinden viel mehr Religiosität, als wir glauben, vielleicht sogar in uns selbst. Da gibt es Menschen, die noch nicht erkannt haben, dass sie von Herzen böse sind und deshalb auch die Gnade und das Evangelium und die damit verbundene Heilsgewissheit nicht völlig erfassen können, da sie immer noch denken, ganz so schlimm bin ich ja dann doch nicht. Kennen wir diese Gedanken? Ganz so schlimm bin ich ja doch nicht. Ich habe ja nicht wieder David einen umbringen lassen. Nö, so schlimm wie der David bin ich nicht. Ganz anders David, er betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Psalm 51, Vers 12. Ein neues Herz kann aber nur Gott schenken. Es geht nicht um Renovierung, Vergebung und Reinigung. Und dann strenge ich mich wieder an mit aller Kraft, die ich habe. Sondern es ist die Erkenntnis, mit dem alten Herz, mit dem alten Martin geht es gar nicht. Es geht nicht. Bei aller Mühe, bei aller Anstrengung, gut zu sein, es geht nicht. Mit anderen Worten, gib mir ein neues Leben, ein neues von dir geschenktes Herz. Verändere du mein Innerstes. Im alten Bund war das ja gar nicht möglich, erst im Neuen. Erst musste Jesus Christus sterben und auferstehen, damit Menschen neu werden können. Und so ist geistliche Wiedergeburt mit einem neuen Herzen und damit einem neuen Leben möglich. Jetzt kann Gott in mir wohnen. Jetzt muss ich nicht mehr sündigen. Wir sehen, David wartet auf Jesus, auf die Erlösung durch das Kreuz und Auferstehung, auf die frohe Botschaft, die durchatmen lässt und wieder fröhlich macht. Warten wir auch? Haben wir es erkannt, dass wir wirklich durch und durch böse sind? Das ist oft keine einmalige Angelegenheit. Gott macht das oft Stück für Stück. Bei David macht das hier ganz deutlich, ganz hart. Hier macht er einen Break. Aber immer wieder schenkt der Herr uns doch Erkenntnis, wo wir abgeglitten sind, wo wir müde, wo wir lau, wo wir desinteressiert geworden sind. Allererstes an Gott und seinem Wort. Wie oft sind wir sauer auf die Wege, die Gott uns führt, meinen zu kurz gekommen zu sein, hätten das Recht, mal eine Pause machen zu können. David, aber auch unsere Sünde, kostet Gott das Leben seines Sohns. Und David wird der Ernst darin verdeutlicht, dass er zwar nicht sterben muss oder sein Amt verliert, er aber gemäß seinen eigenen Worten vierfach erstatten muss. Vier seiner Söhne werden sterben. Der namenlose Sohn Bathsebas, Amnon, Absalom und Adonai. Auch die anderen Gerichtsankündigungen Gottes, wie beständige kriegerische Auseinandersetzungen, Rebellion aus der eigenen Familie, denkt man Absalom, und öffentliche Schändungen seiner Frauen sind Realität geworden, auch Absalom. David verlässt Jerusalem und in aller Öffentlichkeit geht Absalom bei den Nebenfrauen Davids ein. Ein ungeheurer Vorgang, der die Verachtung von Absalom seinem Vater gegenüber deutlich macht. Dieses ganze Geschehen hat David tief verändert. Und gerade in der Begebenheit, wie er aus Jerusalem wegzieht, da gibt es auf dem Feld einer, der verflucht David. Und dann sagt einer, die ihn begleiten, komm, lass mir den mal abmurksen. Dann sagt David, nein, lass ihn. Gott hat ihn beauftragt, mich zu verfluchen. Wäre früher nie drauf gekommen. Das war nämlich ein Jezorn, ein Rotschopf. Der hat mehr wie einmal, ist er losgeritten, hat gesagt, mir geschieht dies und jenes, wenn der andere da den Tag noch überlebt. Ich glaube, so ist er an seine zweite Frau gekommen. Vorher hatten wir einen David, der sicher ein geistliches Leben mit Gott geführt hat, aber doch noch stark auch von sich selbst überzeugt war. Und je erfolgreicher er war, desto mehr auf andere herabblickte. Er wusste um verschiedene Sünden, hatte aber noch keine wirkliche Erkenntnis über die Sünde in seinem Leben. Der hat nicht kapiert, dass er in keinem Deut besser ist wie Saul. Obwohl er in seinem Leben allen Grund gehabt hätte, zu sagen, ich bin edler wie Saul. Danach haben wir einen David vor uns, der geistlich reifer ist als vorher. Er hielt wenig von sich, aber viel von Gott. Er blickte nicht mehr auf andere herab und wusste, auch sie brauchen wie ich Barmherzigkeit, sind wie ich vollkommen abhängig von ihm. Der Absalom, der ist bei der Rebellion gegenüber David gestorben. Und was tut David, obwohl der Absalom ihm so viel Böses getan hat? Er trauert, er weint um seinen Sohn Absalom. So schlimm, dass der Joab geht und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Die Leute haben schon, die für dich gekämpft haben, schlechtes Gewissen. Hast sie ja nicht alle in der Schublade. Aber Gott hat dem David ein weiches Herz gegeben. Ein Herz, das bereit war zu vergeben. Er blickte nicht mehr auf andere, sondern das machte ihm möglich, wirkliche Gemeinschaft. Es ermöglichte ihm wirkliche Gemeinschaft, die ja immer eine Gemeinschaft von begnadeten Sündern ist und nicht von scheinbar Perfekten, die letztlich alleine bleiben. Eine ganz neue Freude ist in sein Leben gekommen, eine ganz neue Tiefe der Gottesbeziehung, eine ganz neue Art im Umgang mit Menschen. Aus der Veränderung der Gottesbeziehung kann er die Beziehung zum Menschen anders gestalten. Er wird milde und nachsichtig, hat nichts mit all das Milde zu tun. Es ist keiner heute Morgen oder heute Nachmittag hier, der nicht diese tiefe Freude und das Glück der Vergebung und der Erlösung erleben kann. Lesen wir doch mal die Psalme danach, wie David Gott loben kann und wie David Freude ins Herz bekommt. Obwohl seine ganze Familie Chaos gespielt hat. Das war das, wo er das Urteil gesprochen hat. Wie sehr befreit, doch das Evangelium macht fröhlich und gewiss, wenn wir unsere Schuld bekennen und uns vor Gott beugen. Es geht in diesem Bericht nicht um Moral oder die schlimmen sexuellen Sünden, auf die sich gerne Gemeinden stürzen. Um im Gegensatz dazu bei Neid, Habgier und Eifersucht sehr locker zu sein. Ich habe schon in Gemeinden erlebt, die waren sehr, sehr hart, wenn es zu sexuellen Verfehlungen ging, waren sich aber dann innerhalb der Gemeinde über Jahrzehnte spinnefeind. Das ist auf einem Auge blind. Es geht nicht um Moral. Es geht um die Riesenchance, eine Möglichkeit, wie man trotz Verlorenheit neues Leben bekommen kann. Wie wirkliche Freude und Erlösung ins Leben kommen kann. Mit anderen Worten, es geht auch hier, wie kann es anders sein, heute Mittag ums Evangelium der frohen Botschaft der Errettung durch Vergebung und Wiedergeburt. Wisst ihr, ich liebe die Bibel und ich lasse auch nicht zu, dass wir darüber diskutieren und sie zerreden, wie das Menschen tun. Wo ich da bin, möchte ich das nicht. Denn die Bibel stellt die Wahrheit über Menschen ungeschminkt dar. Es sind keine Heldengeschichten, sondern Berichte von Sündern. So log zum Beispiel Abraham, nö, das ist meine Schwester, nicht meine Frau. Mose erschlug einen Ägypter als einen Mörder. David brach die Ehe, Paulus verfolgte die Gemeinde, Petrus verleugnete den Herrn und so könnte ich fortfahren und fortfahren und fortfahren. Und doch waren es besondere Männer im Reich Gottes. Sie alle berichten auch von der wunderbaren Wahrheit der Liebe Gottes, seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er erbarmt sich über Sünde, vergibt und schenkt einen Neuanfang. Das ist ein Geheimnis Gottes, dass gerade große Sünder, die umkehren, von Gott besonders als Werkzeug der Gnade und Barmherzigkeit benutzt werden. Denken wir an David, denken wir an Paulus, denken wir an Petrus, denken wir an Mose. Nicht umsonst sind viele, viele Evangelisten vorher im Gefängnis gewesen und dann zum Glauben gekommen. Das ist nicht selten. Aber ich muss nicht erst im Gefängnis sein, um Gott zu dienen, sondern ich kann es heute auch tun. Umkehr zu Gott ist das Tor zum Leben. Jeder von uns kann froh sein, dass es wirklich Vergebung gibt. Und das bin ich so betrübt und so frustriert und manchmal auch zornig, wenn mir Menschen sagen, ich bin so schlecht, ich kann zu Gott nicht kommen. Und ich muss erst besser werden, damit Gott mich annimmt. David hat Gott da besonders erlebt, wo ihm klar wurde, was für eine miese Ratte er in Wirklichkeit war. Nichts von edlem König mit tollen Liedern schreiben. Wir würden heute das formulieren, da ich ja Martin heiße, hat es was mit Luther zu tun, eine deutliche Sprache. Mit Sicherheit hat er sich selbst angekotzt. Da begegnet uns Gott. Nicht auf der Höhe des Lebens. Wenn wir uns ehrlich im Lichte Gottes betrachten, müssen wir uns doch alle zu Tode schämen und sind froh, dass unser Nachbar links und rechts nichts von meinen schlimmen Sünden und Gedanken weiß. Aber wie schön, es gibt Hoffnung, es gibt die Chance, neu anzufangen, anders zu werden, wirkliche Vergebung zu empfangen, frei und glücklich zu werden, wie nie zuvor. Umkehr ist das Tor zum Leben. Beugen und Buße vor Gott, der uns in seiner Gnade und Liebe begegnet und hervorhebt und emporhebt. Er sagt, wenn eure Sünde rot wie Kaminsinn sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden, steht in Jesaja 1,18. Gott hat kein Problem mit unserer Sünde. Er kann sie reinwaschen. Er hat es am Kreuz von Golgatha getan. Die Frage ist, ob wir sie ihm bringen. Wo begegnet uns Sünde Gott? Am Kreuz von Golgatha begegnen wir ihm an dem dunkelsten, schmutzigsten, tiefsten Punkt der Geschichte. Dort, wo Gott sich vor von seinen Geschöpfen aus Liebe kreuzigen und verfluchen lässt, begegnet er mit seinem Herzen der Liebe dem Verlorenen. Ihr tiefstes Sehnen nach Leben, nach Glück und nach Erfüllung zu stillen. Du bist ein großer Sünder. Die Chance. Komm mit allem zu Jesus, kehr um. Geh wie David durch das Tor des Lebens, empfange Vergebung und neues Leben und wär fröhlich und froh, wie nie zuvor und diene Gott. Solange noch alle anderen dran schuld sind, dass du so ein Drecksack bist, ist dir nicht zu helfen. Ist halt so. Es ist die Botschaft heute. Es ist möglich, umzukehren, zu Gott zu kommen und froh zu werden. Nicht immer heilt Gott alle unsere Fehler, sondern wir müssen dann unser Leben lang mit diesen Fehlern auch ein Stück leben. Aber unser Herz wird verändert, sodass wir innerlich wissen, wir haben Vergebung und wir haben eine Zukunft. So komme ich zu dem Kernvers, den gebe ich euch nachher mit. Die Eri hat sich darum gekümmert, dass ich das kann, gleichzeitig mit der Einladung des nächsten Lobis. Ich schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Amen.